Wir müssen wieder Liebende werden, nachdem wir Eltern waren. Erster Schritt war loslassen im Kopf.
Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, dann mache ich einfach mal nichts.
Willkommen im Manfred-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg. Privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Manfred Josef El Nomani.
Ihr Lieben, mein absoluter Lieblingsgast und auch jemand, der mir immer richtige Hörerreichweite bringt, weil das, was dieser Mensch zu sagen hat, richtig gut ankommt und irgendwie den Nagel auf den Kopf trifft. Meine aktuelle Ehefrau und wunderbare Freundin Carina El Nomani. Hallo Carina.
Hallo Farid, das ist schön, dass ich mal wieder da sein darf und dass du das aktuell immer so betonst. Also vielleicht sollte ich nochmal nachfragen, was das eigentlich heißt.
Also eigentlich heißt es gar nicht, gleichzeitig, ich finde das immer einen witzigen Gag, die aktuelle. Und gleichzeitig ist ja alles im Leben auch ein bisschen temporär. Mhm. Also, und das passt ja ein bisschen zu unserem Podcast. Wir haben mal einen gemacht, der hieß, wir waren Liebende, bevor wir Eltern wurden, wo wir ja Tipps dazu geben, wie man Liebende bleibt, auch wenn man Eltern ist. Und jetzt ist ja heute ein bisschen so die Umkehrung. Wir müssen wieder Liebende werden, nachdem wir Eltern waren. Mhm. Was hat es denn damit auf sich? Wo verändert sich denn gerade unser Leben, Carina?
Ja, also wir haben gerade gewaltige Veränderungen. Also alleine in den letzten 3 Wochen ist unser 16-jähriger Sohn Sam nach Australien gegangen, um dort für 7 Monate zur Schule zu gehen. Und vor 10 Tagen ist unser 19-jähriger Sohn, nachdem er gerade erfolgreich Abi gemacht hat, ausgezogen. Und jetzt haben wir noch den Henry bei uns zu Hause, der letzte Woche 15 geworden ist. Und ja, von 3 auf 1, das ist mal ein Wandel.
Und wir haben ja, ich weiß, manchmal kommen ja Paare zu uns und fragen, wie wir das so machen mit eigener Firma. Und wir sind ja, finde ich, nach außen, aber auch im Inneren ein nach wie vor sehr verliebtes Ehepaar. Mhm. Wie wir das alles so hinkriegen, trotz dieser vielen Kinder. Und wir haben ja immer gesagt, boah, ein Kind ist irgendwie kein Kind, ne? Wie ist das gerade so, mit einem Kind ist kein Kind?
Also ich würde noch mal einen Schritt vorher ansetzen. Also natürlich ist es mit einem Kind sehr viel entspannter grundsätzlich, was so, sag ich mal, die Struktur und Prozesse angeht, von Wäsche waschen bis hin kochen. Das ist alles viel, viel leichter. Gleichzeitig ist natürlich der Auszug der Kinder erstmal auch eine emotionale Veränderung. Also unsere Rolle verändert sich, auch gedanklich verändert sich einfach viel. So wie wir uns Gedanken gemacht haben, was wir mittags zu essen machen, damit alle irgendwie das Richtige zu essen hatten, bis hin zu Schulbesuchen oder Dinge, die wir für die Kinder zu erledigen hatten oder wo wir gefragt waren als Eltern, das fällt jetzt alles mal ganz massiv weg und da entsteht ein neuer Raum und den gilt es irgendwie zu füllen.
Im Grunde sind wir doch jetzt genau dort, was wir ja auch immer wieder beruflich predigen im Bereich Veränderungsmanagement. Wir sind mittendrin, ist ja noch nicht abgeschlossen, wir sind mittendrin in der Veränderung. Und wie erlebst du dich selber gerade? Also guckst du noch so ein bisschen auf die Tür, die sich schließt, dass 2 Kinder weg sind, oder bist du schon in der neuen Welt? Wow, so viele tolle Möglichkeiten. Drogen, Alkohol, Partys.
Also jetzt gerade, würde ich sagen, bin ich schon ein bisschen mehr in der Zukunft, aber ich bin auch durch eine Mühle gegangen. Also es hat mich jetzt schon, ich glaube, das erste Mal war das, als ich vor 1,5 Jahren feststellte, hups, unsere beiden Söhne werden gleichzeitig mit der Schule fertig. Dadurch, dass der Sam mittlere Reife macht und der Ben Abi macht, war das Datum dasselbe. Also, und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Ja, und ich glaube, da fing es eigentlich schon an, dass ich realisiert habe, dass die wahrscheinlich gleichzeitig irgendwie aus dem Haus gehen werden oder sich auf jeden Fall die Form des Zusammenlebens verändern wird. Und wir befinden uns ja in einem sehr natürlichen Prozess. Das ist ja sehr normal, dass Kinder irgendwie aus dem Haus gehen. Und dennoch hat es mich mit dem Sam insbesondere, der ja erst 16 ist, so ziemlich kalt erwischt. Also, dass der so weit weggeht ans andere Ende der Welt. Und was mich wirklich beschäftigt hat, war, dass ich nicht mehr jeden Tag weiß, wie es ihm geht und auch nicht mehr sicherstellen kann, dass er heil und gesund ist. Das macht, also wenn ich darüber spreche, macht das auch jetzt immer noch, macht das was mit mir, weil der ist jetzt auf sich sehr alleine gestellt und ich kann jetzt im Augenblick nur das Leben bitten, gut zu ihm zu sein. Und wir sind es nicht mehr, die dafür sorgen, dass er heil und sicher nach Hause kommt, dass er immer genug zu essen hat. Also ich habe nie geglaubt, dass ich eine Mutterglucke bin. Also bin ich auch nicht oder war ich auch nie. Aber jetzt merke ich, oh, das waren doch so viele Selbstverständlichkeiten, die da waren, dadurch, dass die Kinder einfach immer zu Hause waren auch. Ne?
Also die haben mir immer gesagt, wenn, dann habe ich mehr die Gluckenanteile. Ich
Absolut.
Bin ja so die ja. männliche Glucke. Und gleichzeitig finde ich wichtig, im Podcast nochmal rauszuarbeiten, also wir gehen durch diese Tuckman-klassische Kurve der Trauer und gleichzeitig glaube ich, dass wir das unterschiedlich machen und dass es ja auch eine Entscheidung wieder braucht. Und ich glaube, die allererste Entscheidung, die wir brauchen, ist die Loslassentscheidung.
Mhm.
Ich finde, bei unserem ältesten Ben ist das uns extrem gut gelungen.
Mhm.
Ich sag mal, aufgrund der Pubertätsphase fiel mir das auch leicht. Und ich glaube ihm auch, wobei jetzt die letzten Wochen, Monate waren auch sehr schön. Aber es ging um Loslassen. Also ich glaube, eine wichtige Entscheidung, und ich möchte das ein bisschen so als Tipp rausarbeiten für andere Eltern, die uns hören, ist das Loslassen. Es ist die tatsächliche Entscheidung im Kopf, ich lasse ihn los.
Mhm.
Ich lasse ihn in seine eigene Wohnung ziehen, in dem Fall ja auch mit seiner Freundin. Und wir leisten ja auch einen Beitrag, wir helfen beim Umzug nach wie vor, wir finanzieren ja auch ein Stück ihn, also wir unterstützen das ganze Jahr, weil wir glauben, es ist richtig und weil wir glauben, es ist Zeit, dass er seine eigenen Experimente erlebt, also auch Scheitererfahrungen machen darf und wir ihn nicht mehr schützen müssen, weil wir, glaube ich, mal gucken, was du gleich sagst, in meinem Urteil ist unser Ältester reif genug, das auszuhalten, was das Leben ihm jetzt zumuten wird. Und wenn nicht, kann er jederzeit hier zu uns kommen. Also wenn das, was das Leben ihm zumutet, größer ist, als dass er es jetzt aktuell tragen kann, kann er ja kommen. Wir glauben aber, und das finde ich ganz wichtig, er kann das schaffen. Also das erste Schritt war loslassen, im Kopf.
Mhm.
Und das zweite ist auch zu gucken, wie viel kann er tragen, wie viel kann er nicht tragen. Und das, wo er nicht tragen kann, kommt vorbei. Und bei dem anderen halt auch mal was aus.
Mhm. Also ich glaube, du hast recht. Ich denke, dass es aber auch ganz wichtig ist und das ist der Teil, den ich vielleicht ein bisschen mehr vielleicht auch nachgegangen bin, ist die Trauer. Also loslassen ist ja immer auch ein Sterbeprozess.
Ja.
Also heißt, es geht unwiederbringlich etwas verloren.
Ja
oder vorbei.
Mhm.
Die Kinder ziehen aus und wahrscheinlich wird der Ben nicht wiederkommen, wenn alles gut geht. Aber auch die Zeit des Elternseins für den Ben, also mit der Erziehungsaufgabe und ist einfach vorbei. Und das für einen Augenblick mal innezuhalten, zu sagen, pff, ne, was haben wir zusammen erlebt, es ist, kommt so nicht wieder, das ist auch schmerzhaft. Und da, glaube ich, bin ich vielleicht bewusster auch dann durchgegangen als vielleicht du. Das Loslassen ist ja auch ein natürlicher Prozess, das können wir gar nicht mehr entscheiden, sondern das Leben macht es, dass wir loslassen müssen. Und ich glaube, da dann sich im Kopf tatsächlich zu erlauben, es auch gedanklich loszulassen, also ihn wirklich zu lassen und nicht noch per Telefon oder anderer Fernsteuerung reinzugrätschen und doch noch Erziehungstipps zu geben, das ist die große Herausforderung.
Und die Trauern, wenn wir das jetzt mal als Prozess sehen würden, wir haben über das Loslassen gesprochen und auch über die Angebote, die es weiterhin gibt, wenn er Dinge nicht halten kann. Die Trauer kommt vor dem Loslassen, nehme ich an. Oder?
Absolut. Also oder ist vielleicht auch miteinander verbunden. Ne? Also, dass etwas vorbeigeht und das zu betrauern, dass es nicht mehr wiederkommt. Und erst dann, wenn es vollständig betrauert ist, das ist ja die große, sozusagen die Weisheit der Trauer, erst wenn ich ganz loslasse und einverstanden bin, dass es jetzt so ist, dann kann ich wieder auch das Neue willkommen heißen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich mich dem ein bisschen hingegeben habe in den letzten Wochen. Also einfach auch traurig zu sein, dass etwas vorbeigeht.
Ein Freund von mir hat mir die Geschichte erzählt, finde ich ganz süß. Er hatte seinen, ich glaube, 5-jährigen Sohn auf dem Rücksitz und der hat geweint und der Freund wollte ihn trösten und hatte sich umgedreht, Papa, ich muss doch erstmal zu Ende weinen, bevor ich getröstet werde. Das finde ich ja. einen ziemlich klugen Satz von dem 5-jährigen. Trauer muss auch erstmal durchgetrauert sein, zu Ende getrauert sein. Und das finde ich, darf der Mensch sich erlauben. Und dann ist es wie ein Loslassen und dann kann der nächste Teil gehen, nämlich das Loslassen in dem Fall. Also sauber fertig trauern, loslassen und dann schauen, was kann sich Neues ergeben. haben wir unterschiedlich getrauert? Also,
absolut.
Gibt es so eine Mann-Frau-Trauer?
Ich weiß nicht, ob man das Mann-Frau-Trauer nennt, aber es gibt auf jeden Fall eine Carina und eine Farid-Art. Also ich war damit still. Ich war wirklich viel still. Ich habe auch mir Raum und Zeit genommen, vielleicht auch mal die eine oder andere Träne zu vergießen und auch mit Freundinnen gesprochen. Auch wir beide haben gesprochen. Ich glaube, das war meine Art zu trauen. Wenn ich das aus meiner Beobachtung sagen darf, hast du dich ein bisschen abgelenkt. Also du bist viel unterwegs gewesen in der Zeit. Wir haben den Sam zum Flughafen gebracht und du bist noch nicht mal mehr mit nach Hause gekommen, sondern sofort zu einem Freund gefahren und hast dort ein Fußballwochenende 4 Tage verbracht, bist nach Hause gekommen, warst nur ein paar Tage zu Hause und hast schon wieder das nächste Event gemacht. Und ich finde das total in Ordnung. Also für sich Mechanismen zu finden, wie man gut mit einem Auer auch umgehen kann, ist ganz, ganz wertvoll, wenn man es bewusst tut. Und ich, so wie ich dich kenne, hast du die Entscheidung bewusst getroffen, zu sagen, boah, jetzt nach Hause zu kommen und der Sam ist nicht mehr da. Das will ich mir gerade nicht geben, ich hau mal eben ab und hast mich damit alleine gelassen. Ich war froh in der Tat, alleine damit zu sein, weil mir das auch, weil ich einfach damit stiller sein kann, wenn ich dann für mich bin. Und ich glaube, du hast für dich einen guten Weg gefunden in meiner Beobachtung. Aber vielleicht kannst du selber nochmal sagen, wie du das gemacht hast.
Also erstmal finde ich den Satz, der mir sofort einfällt, wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst.
Absolut.
Das ist so ein super Satz. Und das war so, für mich war das bewusst. Da sind wir vielleicht tatsächlich unterschiedlich. Ich mag die Trauer ja nicht so. Das ist aufgrund meiner rheinisch-arabischen Art kein Gefühl, dem ich lange mich aussetze. Und es gibt sicherlich einen Teil, wo ich mich manchmal drücke. Und für mich war es passend, wegzugehen. Einfach erstmal in die Freude zu gehen. Und dann habe ich ja, ist es ja bei mir so, dass ich die wie dann langsam ausschwitze oder dass sie dann bei mir langsam wieder das System verlässt. Und warum ich das betonen möchte, ist einfach, dass Paare sich erlauben, dass sie unterschiedlich damit umgehen. Also ich hatte, glaube ich, keine Mühe damit, wie du damit umgegangen bist. Und ich habe umgekehrt keine Mühe erlebt, wie ich damit umgegangen bin von deiner Seite. Wir hätten es uns aber doof machen können, wenn wir jeweils Mühe mit der Form des anderen gehabt hätten.
Ja,
und das finde ich auch ein wichtiges Learning. Nicht nur im Fall Trauer, sondern überhaupt. Wir sind nun mal echt unterschiedlich. Nicht nur, weil wir Mann und Frau, wir sind auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten bei sowas. Du hast ja eine stark norddeutsche Prägung. Ich habe eine stark rheinländische Prägung. Wir sind auch zusätzlich leicht kulturell unterschiedlich.
Du betonst das immer so mit dem Norddeutschen und dem Rheinländischen. Ich bin ja zwischenzeitlich schon hessisch adaptiert. Also von daher, ich finde, was du sagst, ist ganz wichtig. Das eine ist Bewusstsein, also wie zu wissen, wie ich funktioniere und mir etwas bewusst vorzunehmen, wie ich mit einer Gefühlssituation, sei es ja auch noch so schwierig, umgehen kann, meine Mechanismen zu kennen und nicht zu erwarten, dass andere genauso funktionieren, insbesondere in der Beziehung. Und ich glaube, dafür lassen wir uns beide genügend Raum, das unterschiedlich machen zu dürfen. Und manchmal fragen wir ja auch, ob der andere Unterstützung braucht oder du hast mich, glaube ich, sogar gefragt, ob es okay wäre, wenn du direkt vom Flughafen in den Zug steigst, um dann zu einem Freund zu fahren. Und ja.
Ist auch wieder gut. Ich glaube, manchmal ist uns beiden gar nicht bewusst, wie gut wir Dinge machen. Deswegen will ich diesen Prozess nochmal transparent machen, dass wir es in die Transparenz gebracht haben. Und nicht einfach wegtun und tun, sondern das in Transparenz bringen, also auch Fragen um Erlaubnis fragen und auch gucken tatsächlich, wie es dem anderen geht. Ich meine, das ist, glaube ich, eine unserer großen Stärken in unserer Beziehung, ist unsere Kommunikation, auch wenn wir manchmal echte Böcke schießen, was mich manchmal brutalst wundert, dass wir nach wie vor manchmal Steinzeit-Trommler-Anteile haben.
Jetzt sagen, nicht durcheinander bringen die Themen, wir sind immer noch beim Thema loslassen.
Ja, nee, ich will einfach nur auch da transparent machen, dass wir nicht perfekt sind.
Ja.
Egal wie gut wir sind in Kommunikation, sind wir manchmal auch Steinzeit-Trommler und kriegen einfachste Dinge nicht hin in unserer Abstimmung. Aber sehr viel kriegen wir hin, weil wir uns abstimmen und weil wir transparent machen, wo wir stehen. Also auch in der Emotionalität, wie geht's dir damit? Das heißt ja nicht, wenn ich dich frage, wie geht's dir damit, dass ich gleich zu einem Freund 4 Tage zum Fußball fahre, dass ich es nicht mache. Aber erstmal kann ich es einbinden in meine Entscheidung und hören, wie es dir geht. Und das machen wir hervorragend.
Ja, also auch wenn es mir damit nicht gut gegangen wäre, aber es zumindest mal gehört zu haben und dass du ein Verständnis dafür hättest haben können. Also mir ging es ja gut damit, weil ich dann eben auch alleine sein konnte. Das ist ja auch eher meine Strategie, mich dann eher zurückzuziehen, während du dich dann ins volle Leben schmeißt. Ja, und das passt schon ganz gut. Das Trauern ist das eine, und dann kommt aus meiner Sicht der zweite Schritt, das echte Loslassen. Das heißt, sich eben nicht mehr zu sehr einzumischen. Und da sehe ich auch, dass wir beide sehr unterschiedlich dann doch nochmal die Tendenz hätten, sowohl dem Ben, der ja nur ein paar hundert Meter weitergezogen ist, mal einen Hinweis zu geben, oder dem Sam in unseren Face-to-Face-Calls, die wir haben, vielleicht Hinweise zu geben, und uns dann aber sehr gegenseitig wirklich Zeichen zu machen und zu erinnern, uns zurückzuhalten, damit sie ihre eigenen Erfahrungen machen zu können. Also wir machen das ja nicht bösartig, aber es ist manchmal so ein Automatismus oder bei mir manchmal auch Besserwisserei, dass ich meine, ich wüsste, was für die Kinder gut ist, und du gibst mir Zeichen, und umgekehrt kann ich dir auch hier und da ein Zeichen geben, zu sagen, vielleicht halten wir uns doch ein bisschen mehr zurück, damit sie ihre Erfahrungen machen können, auch wenn die nicht leicht sind.
Ja, und das finde ich super wichtig. Ich glaube, das ist ein ganz großer Erziehungsbaustein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir es besser wissen, ist ja relativ hoch. Einfach nicht, weil wir so unglaublich klug sind, sondern wir leben hier schon so viele Jahre länger. Das ist wirklich der Unterschied. Also es geht nicht um Klugscheißerei und zu sagen, ich habe so viel mehr Wissen. Nee, die sind ja auch klug. Wir haben wirklich Glück, wir haben kluge Kinder. Aber wir haben halt so viel mehr Lebenserfahrung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das, was wir sagen, ziemlich smart ist und ihnen helfen könnte, ist sehr hoch. Und gleichzeitig entscheiden wir uns ja sehr häufig, lass mal, auch mit dem echt sehr bewussten Satz, der muss seine Erfahrungen machen. Weil wenn, und darüber haben wir auch sehr transparent gesprochen, wenn wir ihm die Chance nehmen, diese Erfahrung zu machen, muss er woanders auf die Fresse fallen. Also lieber fällt er doch bei kleinen, sanften Sachen auf die Schnüss und lernt da, als wenn wir ihm overprotected auch weiterhin alles abnehmen und er keine Chance auf eine Lernerfahrung hat. Ich liebe das, die Christiane Windhausen sagt ja immer, er muss eine Referenzerfahrung haben. Also wir können ja alles Wissen aus Büchern nehmen und tausendmal in einem Song gehört haben, aber erst wenn du selber mal wirklich auf die Herdplatte gelangt hast, mit der Hand, weißt du, scheiß Idee. Herd heiß, doof für meine Haut.
Ja. Also für uns beide hat das bedeutet, insbesondere als der Große jetzt ausgezogen ist, ich glaube 3 oder 4 Wochen vorher haben wir schon angefangen, immer mal einen tiefen Atemzug zu nehmen und immer nur zu hören, wie er den Umzug und Auszug plant, und nichts zu sagen, auch wenn wir es anders gemacht hätten oder vielleicht besser gewusst hätten, damit er seine Erfahrung machen kann. Und ich kann auch sagen, gerade beim Großen gab es auch einen Teil, wo ich auch keine Lust mehr hatte, Erzieherin zu sein, weil es jetzt genug ist. Also es reicht dann auch irgendwann mit 19, den konnte ich gut gehen lassen, weil jetzt ist fertig. Und
was ist jetzt fertig, wenn du sagst?
Fertig, Erziehung ist fertig. Es ist nicht mehr unsere Aufgabe. Das Leben macht es, die Freunde machen das, die Freundin macht es, die potenziellen Kunden werden es irgendwann machen, die der Ben haben wird. Also es macht jemand anders. Und das gibt auch bei mir den Teil einer Erleichterung zu sagen, boah, ich habe fertig.
Ich fand das ganz schön, und vielleicht, wenn jetzt Eltern uns zuhören, wir haben so das Gefühl gehabt, wir haben ausgebrütet. Ja. Ne, wenn du mal dieses Bild nimmst von so einem Vogelnest, wo gebrütet wird, und die brüten ja auch noch, wenn die Küken geschlüpft sind, weil sie die beschützen müssen und füttern müssen, hatten wir das Gefühl, und das ist vielleicht auch der Unterschied zu unserem zweiten Kind, da würden wir gerne noch weiter brüten, der Erstgeborene ist jetzt auch ausgebrütet. Also der hat all das, was es braucht, um flugfähig zu sein in dieser Welt, damit er ja von einem, in meinem Urteil, jungen Adler, das ist schon ein beeindruckender Sohn, den wir da haben, mal ein stolzer, großer Adler werden kann, muss der ja irgendwann mal seine Flügel selber ausbreiten. Und wir haben unseren Beitrag geleistet, das finde ich ganz wichtig, auch jetzt dann wieder zurückzutreten aus dieser Rolle. Ne? Wir haben mit der Geburt wie so einen Staffelstab in die Hand genommen, wo der Name des Erstgeborenen draufsteht. Und jetzt geben wir den wieder ein Stück mehr zur Seite. Wir lassen den wahrscheinlich nie ganz los, weil wir Eltern sind wir geworden mit dem ersten Kind und bleiben es bis zum Tod. Wir werden immer Eltern bleiben. Aber die Verantwortlichkeit für das Brüten, die können wir wirklich jetzt zurückgeben. Und das finde ich wichtig, wenn du Vater oder Mutter bist und jetzt zuhörst, das Loslassen. Und da haben wir ja auch drüber gesprochen, wenn ich es groß mache, beginnt das Loslassen mit dem ersten Geburtstag. Also schon mit dem, dass sie auf die Welt kommen, sie ihre eigenen Erfahrungen machen lassen, sich immer wieder an bestimmten Sachen zurückziehen. Das ist keine Sache, die wir jetzt mit 19 gemacht haben, sondern es war ja ein kontinuierlicher Schritt, den Kindern den Raum geben. Mhm. Und natürlich wird es jetzt größer und spürbarer, weil jetzt zieht er aus und ne, das Zimmer ist jetzt leer, war nicht lange leer. Er wohnt schon das nächste Kind drin, muss auch schmunzeln. Aber am Ende sind das diese kleinen Tode, die wir als Eltern sterben. Wir sprechen ja manchmal über die kleinen Tode in unserem Älterwerden. Wir gehen jetzt ja beide auf die 60 ganz gemütlich zu. Du viel schneller, ich noch langsamer, weil ich jünger bin. Aber am Ende ist es so, auch das ist ein kleiner Tod des Loslassens. Mhm. Und unser Geschenk, und deswegen möchte ich dazu ermutigen, auch den anderen Zuhörerinnen und Zuhörern, liegt darin loszulassen. Die Kinder wirklich gehen zu lassen. Und gleichzeitig, da bin ich auch sehr sicher, wenn wir unseren Ältesten jetzt fragen würden, weise, er kann jederzeit nach Hause kommen. Wir sind da, wir sind das Backup, aber wir sind nicht mehr die, die unsere Königsadlern und Schwingeradler über ihm ausbreiten. Das ist jetzt eher schutzfrei, das muss er jetzt selber machen.
Mhm. Beim Sam, wo wir vielleicht gerne noch ein bisschen gebrütet hätten, der hat, ist ja ganz anders als unser Großer, der hat sich ja seine Autonomie gewünscht, der wollte gehen, der wollte seine Erfahrungen machen und er wollte auch ein bisschen unter unseren Flügeln raus, damit er seine eigene Heldenreise fortsetzen kann. Und da hatten wir auch, also wir hätten natürlich die Wahl gehabt und gesagt, nein, du gehst nicht nach Australien, aber es ist schon auch ein großes Glück und dass wir das möglich machen können, dass er diese Erfahrung machen kann. Absolut. Und wir sind auch raus. Also ich meine, auch wenn er erst 16 ist, aber wir haben keine Kontrolle, was er da tut und macht und lässt. Und ich kann nur hoffen, dass das Leben gut zu ihm ist und er weise genug ist, in seinen jungen Jahren schon die richtige Entscheidung zu treffen.
Also da möchte ich zwei Dinge festhalten. Erstmal der Begriff der Heldenreise. Der ist kein Begriff, den natürlich unser Sohn benutzen würde. Ja. Er nimmt Party und Freiheit und Abenteuer. Aber wir kapieren, und das finde ich ein schönes Branding oder auch Renaming dafür, wir wissen, das ist Teil seiner Heldenreise-Leben, die er machen muss. Mhm. Und deswegen können wir es ihm das leichter zugestehen. Und vielleicht gelingt dir das auch, Zuhörerinnen und Zuhörer, zu überlegen, was passiert da eigentlich gerade für eine Phase und benenn die. Vielleicht kannst du es damit leichter lassen, in unserem Falle den Zweitgeborenen nach Australien gehen zu lassen. Und das andere, was ich betonen möchte, neben seiner Heldenreise, dass wir das erkennen, dass das seine Heldenreise ist. Ich habe jetzt dreimal auch längere Zeit im Ausland gelebt. Ich habe, glaube ich, 3-4 Jahre insgesamt in meinem Leben im Ausland gelebt. Ich sage immer, er ahnt gar nicht, wie klug er jetzt ist, welchen Riesengefallen er sich in seinem Wachstum tut. Auch wenn das nicht ganz leicht ist, das ist ja nicht nur toll, wo er da gerade lebt, X-Schwierigkeiten, Schule, Sprache, Freundin, Also er macht da auch eine Erfahrung, die ihn bereichern wird. Mhm. Und das ist ja alles Teil noch dieser Heldenreise. Und ich weiß, mein erster langer Auslandsaufenthalt war England im Studium, die hat mich geprägt. Klar war das von den anderthalb, waren da bestimmt irgendwie 8-9 Monate super, waren aber auch 2-3 Monate Einsamkeit. Mhm. Und ich komme nicht zurecht, die sind alle doof, ich verstehe die Sprache nicht, die machen Dinge anders, die fahren schon auf der falschen Seite. Also Sachen, in denen ich aber gewachsen bin, weil ich selbst zurechtkommen musste. Und ich glaube, das ist ein großes Geschenk. Und da möchte ich die anderen Eltern, die zuhören, dran erinnern, die Kinder machen sich selbst ein Geschenk, eine Lernerfahrung zu machen, die halt bittersüß ist. Die hat süße Anteile, aber auch die hat diese Bitterkeitsanteile.
Ja, also ich kann wirklich in einem Gleichmut auch konstatieren, dass wir in dem Alter, in dem jetzt unsere Kinder sind, uns vielleicht auch nicht mehr so wichtig nehmen sollten in der Bedeutung, die wir für ihr Leben haben.
Und was wir auch nicht sind. Also ich finde, das ist natürlich jetzt leichter auszusprechen nach einer gewissen Zeit, aber es ist auch ein Konstatieren. Als sie auf die Welt kommen, waren die einfach überlebensuntauglich. Es sind ja keine Giraffenbabys, die rausplumpsen und dann auf Beinen stehen und dann mit der Herde mitgaloppieren können. Das sind ja kleine Blindfrösche, die wir erstmal irgendwie großziehen mussten. Aber die kommen jetzt in ein Alter, wie auch unser dritter Sohn, wo es spürbar ist, jetzt kommt immer mehr eigenes Leben. Und so sehr deren eigenes Leben kommt, kommt für uns so ein Zurückgehen, finde ich. Also die gehen nach vorne und wir gehen zurück. Das ist der Teil, der tut ja denen nicht weh, die tut ja uns weh.
Ja, weil wir ein Stück Bedeutung in ihrem Leben, also mir geht es so, ich verliere ein Stück Bedeutung. Ja. So wie die beiden Großen haben jetzt ihre ersten Freundinnen. Ne? Also ich bin mit Sicherheit nicht mehr die wichtigste Frau in ihrem Leben. Ja. Und dann das für einen Moment mal zu veratmen, ich finde, da darf sich jede Mama auch ihre Zeit dafür nehmen. Aber dann ist es auch mal gut. Und dann geht es auch darum, jetzt den Blick nach vorne zu lenken und zu gucken, was machen wir denn mit dem Raum, der da jetzt entsteht.
Und bevor wir dazu kommen, will ich nur noch kurz abschließen. Und dieses Anerkennen, dass der Schmerz vor allen Dingen der eigene Schmerz ist, ist, glaube ich, total wichtig, damit man Kinder auch gut loslassen kann. Also nicht dieses Überprotektive noch irgendwie dranhängen, weil die Lüge sich erzählt wird, die Kinder bräuchten das noch. Ich glaube, das ist in Teilen einfach eine Lüge. Und wir kennen ja auch andere Paare, wo, oh mein Gott, ey, da ist noch so viel Caring dahinter, wo ich glaube, das geht nicht um die Kinder. Es geht um die Elternteile selbst, die einfach nicht loslassen können. Und es ist ganz schön, wenn du dich selber mal fragst als Zuhörerin, Zuhörer, wer kann denn nicht loslassen? Sind es tatsächlich die Kinder oder kannst du nicht loslassen? Und dann ist es ganz gut zu üben und zu lernen und hör dir diesen Podcast an. Wir geben dir ja auch Tipps. Geh in die Trauer, geh in die Verabschiedung und dann lass los, auch zum Wohl der Kinder. Mhm. So, und jetzt beginnt ja bei uns die neue Phase. Ich gucke nochmal. Wir müssen wieder Liebende werden, nachdem wir Eltern waren. Mhm. Da sind wir jetzt ja, eigentlich noch ist der Podcast da zu früh, weil wir noch am Anfang stehen. Mhm. Und gleichzeitig sitzt mir ja eine hochattraktive Dame gegenüber, die ich ja immer noch von Herzen liebe und begehre. Wie ist das denn, dieses wieder Liebende werden? Mhm. Wir meinen, das bezieht sich ja gar nicht nur auf diesen körperlichen Teil. Das ist ja auch in 20 Jahren Ehe, muss man ja sagen, jetzt nicht der dominanteste Teil in unserer Beziehung mehr, sondern es ist ja einfach nur ein Teil. Mhm. Sondern es geht ja um eine ganz andere Ebene der Liebenden. Mhm.
Also tatsächlich kann ich das auch noch gar nicht so genau sagen. Ne? Also es entsteht jetzt vor allen Dingen erstmal ein Zeitraum, also mehr Raum einfach zeitlich. Und nachdem du nicht mehr so Vater bist und ich nicht mehr so Mutter, ist ja die Frage, wer sind wir dann? Wer sind wir denn jetzt? Und ich glaube, oder mein Eindruck ist, dass jeder von uns erstmal selber versucht rauszufinden, was will ich denn jetzt eigentlich noch? Was kann denn jetzt noch spannend sein und an Abenteuern und Herausforderungen zu schauen, die uns auch nähren und Sinn geben? Und ich bin noch gar nicht so weit, dass ich schon bei dir gelandet bin. Ich bin echt, ehrlich gesagt, noch sehr mit mir beschäftigt.
Ja, ist ja nicht das erste Mal so.
Nee, das heißt nicht, dass ich, du weißt, ne? Also alles du gut, weißt, aber ich, tatsächlich ist der Findeprozess erstmal bei mir, bevor ich wieder bei dir landen kann.
Absolut. Ich bin da, glaube ich, anders unterwegs. Passt, glaube ich, auch gut zu meiner Art. Also ich liebe ja Freiräume und es ist ja selten so, dass ich mit einem Freiraum nicht weiß, was ich tun soll, sondern ich habe ja auch eine Löffelliste, also kann ich ja immer wieder nur empfehlen, eine Liste mit all den Dingen, die ich schon immer mal machen wollte. Ich schreibe die ja auf und finde sofort eine Gelegenheit. Ich habe mich jetzt ja mehr der Männerarbeit verschrieben. Ich habe mich entschieden, innerhalb von MKP Deutschland, wie ich das immer sage, der LIT zu werden. Also ich nenne das so, wenn ich Menschen das erkläre, Unteroffizier zu werden. Also ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen und investiere einfach Zeit aktuell mehr gerade in meinen Podcast, in die Zusammenarbeit mit dem lieben Linus, der mich in der Technik wunderbar unterstützt, der auch die Podcasts schneidet. Also ich gucke, dass wir in der Qualität besser werden. Das sind alles Lücken, die ich habe, weil ich einfach wiederum mehr Zeit habe und achte mehr auf meine Gesundheit, versuche ein bisschen mehr Yoga und Gymnastik zu machen. Also ich merke, das ist aber sehr typisch für mich, ich bin ja nicht so ein langer Zurückschauer und Trauerer und Bedauerer, sondern ist so, Nase abputzen, weiter geht's und befinde mich schon ziemlich in dieser neuen Phase, mehr Zeit einfach zu haben.
Ja, jetzt aber auch für dich erstmal, dich zu entwickeln und den Raum für dich zu nutzen. Also so erlebe ich das auch, das ist bei mir ähnlich mit meiner neuen Ausrichtung als Change and Leadership Coach für bewussten Wandel.
Was bist du jetzt? Erzähl doch mal, was bist du?
Ja, das gehört jetzt hier nicht so im Detail her, finde ich, aber ja, ich richte mich auch gerade neu aus. Ich habe eine neue Freude entdeckt an einer neuen Zielgruppe. Ich schreibe an ganz andere Qualität von Artikeln. Ich bringe die Erfahrung der letzten Jahre nochmal ganz anders auf den Punkt. Das ist, was ich tue, jetzt, wo ein neuer Raum entsteht. Und ich sage ja, erstmal bin ich da und wie das mit uns beiden weitergeht, und ich bin ganz sicher, das geht weiter, ja, das muss sich noch entwickeln. Und ich finde, auch in diese offene Frage dürfen wir durchaus auch hineinleben.
Da kommt doch die Rilke.
Ich kann ihn nicht so schön zitieren wie du.
Ja, es gibt ja mehrere Rainer Maria Rilke wunderschöne Gedanken, Impulse und Zeilen von ihm. Und einer ist ja, dass der Mensch sich erlauben soll, in die Frage hineinzuleben, weil dann die Antwort von alleine kommt.
Die sich eines Tages öffnen wie verschlossene Stuben oder so ähnlich ist es, ja.
Und ich mag diesen Gedanken, dass wir Menschen uns erlauben, dass wir nicht immer die Antwort wissen. Das müssen wir auch nicht. Das hat was mit diesem Experiment Leben zu tun, sondern dass wir in die Frage, was kommt denn nun, wie wird das denn mit uns beiden auch als Liebespaar, gar nicht alles schon zementieren und Erwartungen dem anderen um die Ohren hauen, sondern ein Stück einfach erstmal mit dieser Frage gehen, immer glauben, und das ist ja unser bisheriges Leben, auch hat das gezeigt, die Antwort wird schon kommen. Das Gras wächst nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Die Antwort auf die Frage wird schon kommen. Und wir sind ja nach wie vor miteinander in liebender Verbindung. Und was das dann aber genau heißt, ob wir jetzt mehr reisen werden oder ob wir mehr Männerarbeit, mehr Frauenarbeit machen, ob wir jetzt ein Institut öffnen, erstmal Kohle auf den Kopf hauen, keine Ahnung, das wird sich schon zeigen. Aber da ich dem Leben und dir sehr vertraue, mache ich mir darüber grundsätzlich keine Sorgen. Es gibt dann manchmal Momente, wo ich so ein bisschen, wie wird denn das so mit uns im Alter, werden wir jetzt schrullig? So, den Teil gibt es auch, den will ich nicht verheimlichen. Das mache ich über mich selber, mache ich mir auch meine Gedanken.
Ich mache mir über dich auch Gedanken.
Siehst du, 1-1, wunderbar ausgeglichen. Und das darf auch so sein. Und das möchte ich nur allen empfehlen. Also was haben wir gemacht? Der erste Schritt war festzustellen, es gibt da wieder frei währenden Space und sich Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich diesen Space nutzen. Für mich war das eine ziemlich bewusste Entscheidung, wie ich den fülle. Und die Teile, die ich nicht weiß, denen einfach zu entscheiden, zu vertrauen. Das ist ja eine Entscheidung. Genauso wie ich sagen kann, ich habe total Angst vor der Welt, ich weiß nicht, wie es wird, wer gewinnt die Wahlen in den USA, wie geht es mit Ukraine weiter. 1000 Sachen, und da gibt es ja sehr viele Menschen, die genauso leben. Ich bin immer in der Angst, immer in der Unsicherheit. Oder aber ich guck mal, was passieren wird. Bis hierhin ist es immer noch Joti Jange. Ja. Und es wird auch weiterhin gut gehen.
Du sagst manchmal einen Satz, den mich manchmal sehr beruhigt, der heißt, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, dann mache ich einfach mal nichts.
Ja.
Und ich finde den Gedanken, dann diesen Raum auch mit Nicht-Tun zu füllen und einfach mal stiller zu werden, durchaus attraktiv. Und darin wird sich einiges entfalten.
Ich möchte bei dem Satz noch sagen, der ist ja von der wunderbaren Frauke Rünzel aus Berlin, die dort auch ein Institut hat und die mich eine Zeit lang gecoacht hat, mit der ich ja auch lange befreundet war. Und ich finde es einen super Satz, dessen Dimension ich nochmal hervorheben will, weil er mich so geprägt hat. Wenn ich manchmal nicht weiß, was ich tun soll, tue ich einfach nichts. Und dann kommt die Antwort schon von ganz allein. Ja, ich glaube, dass das ein Pre-Siegel ist, dass es irgendwann einen zweiten Teil dazu geben wird, zu diesem Podcast. Lass uns gerne jetzt schließen, weil wir mehr auch gar nicht klug sagen können, glaube ich. Der Rest des Lebens wird jetzt noch kommen. Außerdem kommt der Sam ja auch wieder aus Australien zurück im Januar, sodass wir hier dann auch wieder zu zwei Kinder haben. Also wir verdoppeln die Quote der anwesenden Kinder im Haus wieder temporär. Und bis dahin danke ich dir erstmal für auch diese schöne Loslassphase. Ich finde, wir haben das echt richtig gut gemacht.
Ja, finde ich auch.
Und vor allen Dingen habe ich mich in dieser Phase nie alleine gefühlt, weil ich den Eindruck hatte, dass wir immer miteinander reden konnten und bis heute können. Vielen Dank dafür, Carina.
Sehr gerne.
Ja, dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, guck doch mal, welche Schlüsse du für dich, auch für deine aktuellen Erziehungsaufgaben daraus ziehen möchtest. Und ich denke auch gerade ganz liebevoll an den Dr. Alexander Nann, der ja jetzt auch immer den Podcast hört. Und du kannst daraus schon Schlüsse ziehen, bevor die Kinder ausziehen. Du hast noch eine ganz kleine Tochter, sondern vielleicht auch jetzt schon zu gucken, dass das Loslassen schon beginnt, indem man den Kindern jetzt schon möglichst viel Freiheitsraum gibt. Wie immer freue ich mich auf deine Zuschriften, wenn du merkst, boah, da würde ich gerne mehr mithören. Es gibt so viele weitere Podcasts, die wir gemacht haben. Auch mit Karin und mir gibt es 3, 4 weitere Podcasts. Wir werden Karin und ich nächstes Jahr ein Paar-Seminar anbieten, das Partout. Wenn dich dafür interessierst, wie du als Paar zurück in die Liebe findest oder die Liebe erhältst, melde dich doch einfach bei uns, dann nehmen wir dich schon mal auf die Liste. Wir werden nicht viele Plätze haben nächstes Jahr. Insofern wird das sicherlich schnell auch ausgebucht sein. Und ansonsten wünsche ich dir einfach einen wahnsinnig schönen Tag. Genieß dein Leben, mach das Beste draus und erlaube dir zu experimentieren. Bis immer dann, dein Farid Josef El-Nomani, Mann Farid Podcast. Ciao.